wir waren in New York kurz vor Millennium-Wende, gehen an einem Waschsalon vorbei und meine Frau hat mir von irgendeinem Projekt in einem Waschsalon erzählt. Und dann sehe ich einen auf einer Fensterbank stehen und denke, nee, das ist ja geil. Dann gehe ich da rein, dann war der aber komplett zugedröhnt und da waren drei Leute und keiner wollte dem zuhören. Also das war nicht so, dass das so ein Format war, da stand nur einer.
Aber von außen sah es cool aus.
Aber von außen sah es total cool aus. Und ich so, so will ich es machen.
Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl mal, dem Talk-Podcast der Rheinzeitung. Mein Name ist Christian Mack und im Wechsel mit meiner lieben Kollegin Nina Borowski habe ich die Ehre, dieses wunderschöne Format zu hosten, in dem wir mit spannenden, prominenten oder einfach vorstellungswürdigen Menschen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz plaudern. Vor mir sitzt Knacki Deuser, bekannt als Erfinder der Comedy-TV-Reihe Nightwash. Hallo Knacki, schön, hallo, dass du da bist.
Ja, hallo, freu mich.
Lass uns bitte direkt kurz auf den Knacki zu sprechen kommen, weil eigentlich heißt er ja Klaus Jürgen.
Ja.
Wie kommt es zum Knacki eigentlich?
Ja, ich sag dann immer, 2 Jahre bewaffnete Steuerhinterziehung und dann werden die Leute immer ganz nervös. Ich sage, nein, das ist tatsächlich ein Spitzname, den habe ich, wann habe ich den bekommen? Ich war 5, 5½, meine Schwester fing gerade an zu reden, wir haben in Arzheim gelebt, das war damals noch ein eigenständiges Dorf, war noch gar kein Stadtteil von Koblenz. Mhm. Ob das von Knacks kam, ich weiß es nicht, das war so Theorie. Auf jeden Fall hat sich Knacki so durchgesetzt, dass meine Lehrer, meine Eltern alle immer zu mir Knacki gesagt haben und nichts anderes. Also beim Elternsprechtag bin ich mal nicht gefunden worden, weil meine Mutter nach einem Klaus Jürgen fragte und die sagten, die hätten keinen Klaus Jürgen.
Hörst du denn mittlerweile auf Klaus Jürgen, oder?
Ja, ich höre auf Klaus Jürgen. Ich habe das auch mal probiert. Ich sage mal so, hätte ich gewusst, dass ich in dieser Entertainment-Welt landen würde und hätte ich mich mal als Berater gehabt, dann würde ich jetzt wahrscheinlich Philipp LeBlanc heißen. Hm. Weil Knacki musste dann immer wieder erklären, man so kann sich's merken, ja, aber dann traut sich keiner, dich anzusprechen. Und ich bin jetzt in so einem Alter, also ich bin jetzt so Mitte, Ende 40, wenn man 1962 geboren ist.
Zwinker,
ja.
Zwinker.
Hm? Ja, dann ist das ein bisschen schwer. Aber jetzt wiederum bin ich so alt geworden, dass es mir auch schon wieder total egal ist, dass ich mir einen Spaß rausmache und sage, ich heiße Knacki und dann irgendwann haben sie sich dran gewöhnt.
Ich stelle die steile These auf, dass wahrscheinlich der Knacki im Showgeschäft etwas einprägsamer gewesen ist, als wenn jemand Klaus Jürgen heißt.
Definitiv, aber es ist nicht so, dass das dir die notwendige Seriosität manchmal gibt, die ja ein Showgeschäft auch in Deutschland bedarf, weil Spaß haben ist echt so ein schwieriges Thema in Deutschland, vor allen Dingen, wenn du wie ich auch noch mehr moderiert hast, weil, naja, willst du jemanden, der Nachrichten moderiert, der Knacki heißt? Ja. Ganz ehrlich, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich anders benannt, habe ich aber nicht gewusst, dann wäre mein Leben wahrscheinlich aber auch nicht so verlaufen, wie es ist. Es ist nun mal so, wie es ist, dass nicht immer die Sachen so sind, wie sie scheinen oder klingen.
Ja, okay. Also bei jedem Gast lege ich immer so ein bisschen die Biografie aus, bevor wir so richtig ins Gespräch gehen. Das mache ich bei dir auch. Du bist 63 Jahre jung. Jetzt haben wir es doch mal gesagt. Ja, geboren in Kaiserslautern, aufgewachsen in Koblenz und zum BWL-Studium bist du nach Köln gegangen. Dass die Betriebswirtschaftslehre dann anscheinend nicht die ganz große Liebe geworden ist, liegt auch auf der Hand, denn ab den 80ern bist du mit der Comedy-Truppe Die nie gelungen, sehr erfolgreich über die Bühnen der Republik getourt. Und ab den 90ern warst du dann auch immer öfter in der Fernsehlandschaft aktiv und zu sehen, entweder vor der Kamera oder auch im Hintergrund aktiv als Förderer und Strippenzieher für andere. Lass uns vorne anfangen. Du hast mir irgendwann gesagt, du wärst eigentlich gerne Lehrer geworden. Das wäre dein Berufswunsch gewesen. Wie bist du dann doch zur Bühne gekommen?
Also angeblich habe ich mal erzählt, fragte man mich nach meinem Berufswunsch und ich sagte, ich wäre gerne Lehrer und Hilfsbeetle. Also da war dann schon alles vorhanden. Ja, also Hilfsbeetle finde ich auch schon sehr anspruchsvoll, sehr originell.
Was bedeutet das konkret? Oder hätte das bedeutet?
Hilfsbeetle war ja so, ich hab mir glaube ich so vorgestellt, oh, das würde ich gerne auch so nebenher machen. Ich würde gerne mal bei denen einspringen, wenn die jemanden brauchen.
Ja.
Und dann dachte ich, rückblickend war es schon immer ein kreatives Kerlchen.
Hast du damals hohe Ziele gehabt?
Ja, fand ich schon. Ja. Also so, ich hatte mal einen Freund, der hat gesagt, das wäre ihm zu gering, er wäre direkt Beatle geworden. Und dann habe ich gedacht, ja, kann sein, aber ich finde Hilfsbeatle, da gehörst du schon zu den Top 10 in der Welt. Also so klein fand ich das Ziel nicht. Und außerdem fand ich es aber origineller, Hilfs-Beatle zu werden, als Beatle zu werden, weil die gab es schon. Aber Lehren, Unterrichten, das hat mich fasziniert. Ich war auf dem Max-von-Laue-Gymnasium und dort hatten wir eben mit dem Dieter Adomeit und mit dem, vor allem mit dem Adomeit und dem Dieter Servatius, meinem Geschichtslehrer, der das Jugendtheater eigentlich in Koblenz gegründet hat, mit dem ich viel gearbeitet habe. Und den zwei Lehrern, vor allem dem Servatius, hatten mir so viel zu verdanken. Und
wenn du wir sagst, meinst du nicht
auch
nur
auch die Nibelungen allen und eigentlich ganz vielen Kunsttreibenden aus Koblenz. Mhm. Wir haben eine wirklich sehr aktive Szene damals gehabt, auch heute noch, aber überleg mal, ob der Volker Weininger und im Karneval sind so viele Leute, die alle aus Koblenz kommen, die eigentlich alle aus dieser Welt da entstanden sind. Und ich fand das immer so wichtig, das, was man mir gegeben hat, irgendwie ein bisschen weiterzugeben. Also unterrichten hat mich tatsächlich, fand ich immer toll. Das mache ich auch heute noch gerne in Seminaren, in Coachings mit Leuten arbeiten, weil einem so, also ich finde, Lehrer kriegen es ja oft ab, auch zu Recht, man kann auch viele Witze über die machen, aber Wissen weiterzugeben ist eine Form von intelligentem Pyramidenbau.
Ja.
So, und das fand ich immer schön. Ich freue mich, wenn ich was weitergeben kann und denke, guck mal, ab und zu macht's auch mal einer, was ich sage.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch, da kommen wir bestimmt später auch noch zu, auch ein bisschen ein Baustein deiner Karriere. Also du bist selber gementort worden sozusagen schon in Richtung Bühne, Theater und hast dann auch gesagt, okay, ich gebe das im Laufe meiner Karriere dann auch weiter. Aber eine Geschichte aus deiner frühesten Jugend, die möchte ich dringend noch ansprechen, das ist, du bist von Fritz Walter, der lauterer Fußballlegende und 54er Weltmeister, mal gebabysittet worden, habe ich mal gehört, hast du mal gesagt. Erzähl mal, was ist da passiert?
Also ich meine, ich kann mich persönlich ja nicht dran erinnern, dafür war ich so klein, aber es wurde mir sehr glaubhaft erzählt. Frau Kuschinski war unsere Nachbarin und sie war mit Ottmar Walter befreundet. Und meine Eltern waren im Kino und die Frau Kuschinski hat dann öfters mal auf mich aufgepasst und sie erzählte dann, beziehungsweise meine Eltern, der Ottmar war da und dann wäre der Fritz noch gekommen und der Fritz hätte damals schon gesagt, dass ich doch ein sehr hübsches Baby wäre. Und dann hat er meine Eltern auf den Betze eingeladen. Und mein Vater sportbegeistert, aber meine Mutter war seitdem also FCK-Fan mit Herz und Blut. Also bis zum Ende hat meine Mutter jeden Samstag mit mir telefoniert oder Samstag oder Sonntag, je nachdem, wo die gerade spielten, wo sie denn stehen, wann sie denn wieder aufsteigen und so. Das war schräg. Und dadurch war ich mein Leben lang erster FCK-Fan.
Das ist Kundenbindung sozusagen.
Ja, genau.
Erfolgreiche. Lass uns zu den Nibelungen zurückkommen, die es ja wieder gibt mittlerweile.
Ja.
Aber wir gehen noch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Also BWL hast du, glaube ich, zu Ende gebracht, das Studium.
Ja, ja.
Aber trotzdem warst du dann wahrscheinlich mehr auf Tour.
Ja, wir haben tatsächlich 1981, ich meine, das ist echt so arschlange her, den Sommernachtstraum Max von Laue gespielt und da waren so viele kreative Menschen, unter anderem der Herr Björsch, der dann später der Bandleader bei der Raab-Band war, aber vor allen Dingen Ralf Günther. Und Ralf Günther war mein Freund dann und wir haben die Nibelungen gegründet. Ralf Günther war dann einer von denen, die Brainpool gegründet haben, also ganz, ganz dick auch im Business. Fred Kellner kennt man noch, die spielen jetzt noch, das ist der Bassist von denen. Und Ralf und ich haben dann die Nibelungen gegründet. Ich war im Studium, er hat noch Zivildienst gemacht und hat dann Musik studiert und dann brauchte eine Band von ihm einen Manager und dann haben die gesagt, hör mal, du bist doch BWLer, kannst du uns nicht managen? Und dann habe ich die super erfolgreich 5 Termine gemanagt, habe mir auch ganz tolle Provisionen ausgehandelt, also Prozentsätze. Da die aber nicht viel verdient haben, haben auch meine hohen Prozentsätze nichts gebracht und die hatten viel, viel mehr Spaß als ich. Und dann hieß es, du kannst auch jonglieren und ein bisschen steppen. Naja, ein bisschen. Also wirklich, ich bin nur ein bisschen. Aber ja, und dann haben wir die Nibelungen gegründet. Und 83 haben wir die gegründet. Und seit 84 habe ich immer gesagt, lebe ich von nichts anderem. Also ich habe nichts anderes mehr gemacht als mit der Bühne, über die Bühne, entweder als Produzent, als Manager, als Autor, als Künstler, mein Geld zu verdienen. Und das BWL-Studium hat mir einfach insofern viel gebracht, dass ich einfach die Projekte dann irgendwie immer gestartet habe. Ich habe gedacht, naja, das habe ich doch irgendwie studiert, so ein Konzept kann ich schreiben. Und ich habe irgendwann mal Musikern gesagt, wenn dich keiner singen lässt, ja, dann gründe eine Band. Das ist Das heißt nicht, dass du dann Erfolg hast. Aber bevor ich bei Deutschland sucht den Superstar oder singen oder da auftrete, du wirst dann benutzt. Also du wirst auf ein Lied draufgesetzt. Du kannst schnell Reichweite erzielen. Du kannst wegen mir auch vielleicht mal berühmt werden. Aber richtig berühmt und richtig Kontrolle über deinen Ruhm hast du, wenn du die Dinge selber machst. Mhm. Meine Karrieren haben Spitzen und Tiefen gehabt, gar keine Frage. Aber ich kann bis heute davon und damit leben. Und das ganz gut. Also habe ich, glaube ich, doch vieles richtig gemacht. Aber es war halt ein wahnsinnig selbstständig geprägter Weg, geprägt aus diesem Mentortum und aus dem Gefühl, ja, das machen wir doch einfach mal. Mhm. Ja, was du in so einer Stadt wie Koblenz auch viel besser starten kannst als zum Beispiel in Berlin oder Köln.
Okay.
Du hast, warum? Naja, weil du viel früher, sag ich mal, so einen Hauch von Ruhm bekommst, der dir auch, was das Selbstbewusstsein angeht, enorm hilft. Du kannst auch schneller mal ein bisschen Geld damit verdienen und dann kommst du irgendwann an deine Grenze. Du kannst nicht komplett durchstarten in der Stadt alleine, aber du kannst viel früher beginnen.
Okay.
Also solche Städte, finde ich, haben ein enormes Potenzial, auch Kreativität zu fördern. Und dann musst du halt überlegen, wo geht die Reise hin? Dann sind wir halt auch nach Köln und dann haben wir uns nach New York ein bisschen Ausschau gehalten und Berlin, wie das so geht. Aber die Wurzeln waren hier und so eine Mittelstadt kann wahnsinnig fördern, wahnsinnig helfen.
Ihr wart gut im Geschäft und seid echt getourt durch ganz Deutschland. Man muss vielleicht auch zurückgucken auf die Zeit. Wir sind ja mittlerweile in einer Welt, an der du auch ein bisschen schuld bist mit Stand-Up-Comedy, dass das sehr etabliert ist im Fernsehen und so. Da kommen wir auch später noch zu oder gleich. Aber damals war also Stand-Up noch nicht unbedingt hoch angesehen.
Das gab's nicht, das gab's überhaupt nicht. Also du hattest eigentlich in Deutschland, du hast Kabarett gehabt. Das war ähnlich wie heute. Es gab dann vielleicht die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Es gab auch diese großen Gruppen. Aber die ganzen 80er waren, die waren unfassbar kreativ. Also ich finde, Kreativität setzt sich immer wieder durch und es kommt immer was Neues. Aber die 80er waren sehr anarchisch und sie waren sehr gruppenorientiert. Wir waren noch nicht so wahnsinnig geldorientiert. Wir wollten alle Geld verdienen, also nichts vormachen. Bloß nicht glauben, dass wir alle ohne Geld leben wollten. Wir haben aber oft gar nicht dran gedacht, dass man alleine Geld verdienen kann. Mhm. Es gab eigentlich nur Otto. Das war der Einzige, der das alleine gemacht hat. Alle anderen sind in irgendwelchen Gruppen getourt. Und das hat zu einem rückblickend sehr schönen Leben geführt. Wir haben schon Geld verdient, wir waren aber immer miteinander. Also du hast dich abends nicht gelangweilt. Du
wie die
hast,
Beatles.
Ja, du hast dich total gestritten, aber du warst immer in so einer In-Group und unterwegs. Wir haben 6 Wochen in Berlin gespielt mit den Nibelungen, ja. Wir waren in Berlin, in Hamburg, in München. Natürlich haben wir total aufeinander gehockt, aber trotzdem nicht alleine. Irgendwann warst du alleine unterwegs, hast natürlich mehr verdient, als wenn du zu zweit, zu dritt oder zu viert warst. Aber du hast, sage ich mal, eine höhere Frustrationswahrscheinlichkeit gehabt. Oder du konntest sie nicht so gut abbauen. Und so gab es so ein Spiel. Also ich finde, Comedy ist immer ein Abbild einer Gesellschaft. Es gibt Kunstformen, die schaffen Gesellschaften, aber wir reflektieren sehr viel und beobachten das. Also wenn Kabarett wegen mir tagesaktuell Sachen abbildet, haben wir aber in der Comedy, wir haben einfach so gesellschaftliche Entwicklungen. Das war von diesen anarchischen 80ern, von den Gruppen hin zu den Yuppies, einzeln Geld verdienen. Und so wurde das immer solistischer. Und ich glaube, langsam wird es vielleicht mal wieder absurder. Also irgendwann kommt so eine Clowns-Anarchie-Welt wieder zurück. Kann gut sein, aber irgendwas wird sich schon wieder finden.
Ja, jetzt lass uns kurz die 90er einmal kurz links liegen lassen und kurz direkt ans Anfang des Millenniums springen, weil ich glaube, die meisten Leute verbinden dich nach wie vor mit Nightwash.
Ja.
Du bist Mr. Nightwash, du hast dieses Format entwickelt und groß gemacht. Das ist ja auch ein Punkt, wer es nicht kennt, das ist ein Comedy-Stand-Up, wo auch Nachwuchsleute aufgetreten sind, im Fernsehen ausgestrahlt, in einem Waschsalon in Köln aufgezeichnet. Schon sehr skurril an sich.
Ja.
Wie kam es dazu?
Wie es so oft kam, ich hatte keinen Job mehr. Ich wusste nicht mehr weiter. wir haben die nie gelungen waren zu Ende. Ich habe dann viel moderiert und irgendwie war ich so an dem Punkt, wo ich dachte, ich habe alles falsch gemacht, wie doof, muss ich jetzt mein Studium wieder machen? Ich wollte ja gerne auftreten, aber ich habe ja nichts Richtiges gelernt.
BWL halt.
Ja, also so Stand-up fand ich irgendwie ganz cool. Und dann habe ich wirklich überlegt, was gibt's, was fehlt in Deutschland? Weil meine Frau, da war ich schon verheiratet, die ist Amerikanerin, die kommt aus New York, das habe ich dann immer da gesehen. Dann habe ich mal eine Show in Deutschland gesehen, von den Quatsch Comedy Club gab es zum Beispiel schon. Mhm. Aber mir fehlten zwei Sachen. Also mir fehlten wirklich die Läden, wo das stattfindet. Alles in Deutschland war eigentlich auf diese klassischen Kleinkunstbühnen ausgerichtet und diese Bühnen hatten eigentlich immer nach standardisierten Programmen gefragt. Und der Quatsch Comedy Club, den gab es nur an einer Location. Mhm. So, und ich habe gesagt, wie kann ich diesen ganzen Mist mal ein bisschen auf den Kopf stellen? Weil Talente habe ich schon gesehen. Weil es gab auch Künstler, die Stand-Up sich angeguckt haben, die wussten nur nicht, wo sie spielen sollten. Mhm. Und wie ich dann immer so bin, habe ich gedacht, ach, da mache ich. Fällt mir schon was ein. Und dann habe ich mir so ein Paper aufgeschrieben und dann stand da drauf eine Metzgerei, Bushaltestelle, Drehtür vom Hilton und Waschsalon.
Also als Locations.
Für so als Locations.
Format, ja.
Und wenn man mal, man kann jetzt sagen, wie der Zufall es will, aber ich glaube, manchmal baut man so eine Sensibilität für Dinge auf. Ja, für alle, die sich daran erinnern, wenn man die Partnerin, Ehefrau schwanger war, dann war eine Zeit, du hast nur schwangere Menschen gesehen. Dann hast du Kinder, dann siehst du nur Menschen mit Kindern und dann hast du Großeltern oder ja. Eltern. So. Und so, wir waren in New York kurz vor Millennium-Wende, gehen an einem Waschsalon vorbei und meine Frau hat mir von irgendeinem Projekt in einem Waschsalon erzählt. Und dann sehe ich einen auf einer Fensterbank stehen und denke, nee, das ist ja geil. Dann gehe ich da rein, dann war der aber komplett zugedröhnt und da waren drei Leute und keiner wollte dem zuhören. Also das war nicht so, dass das so ein Format war, da stand nur einer.
Aber von außen sah es cool aus.
Aber von außen sah es total cool aus. Und ich so, so will ich es machen. Und dann habe ich einen Waschsalon gesucht und dann haben die mir immer erzählt, ja, da hinten kann man ja dann spielen. Nein, nein, ich habe gesagt, ich will da vorne spielen, auf der Fensterbank. Nee, das geht ja gar nicht. Das hat ja noch nie einer gemacht. Doch, ich möchte gerne da vorne spielen. Da habe ich den drei Monate überredet. Und das war 2000. Das haben wir dreiviertel Jahr umsonst gemacht. Und dann tatsächlich im nächsten Jahr ging die Show dann los.
Hast du dann an den WDR verkloppt?
Ja, genau. Es kam ProSieben und WDR. Und der ProSieben-Mensch, der mir hinterher gesagt hat, er hätte es auch nicht genommen, obwohl er das als einen Riesenfehler empfunden hätte, weil ein anderes Format schon am Plan war. Ah. Der hat aber den Flieger noch verpasst, sodass nur der WDR-Typ da war. Und dann, ja, haben die es genommen. Ach, wie gesagt, allein darüber kann ich 3 Stunden erzählen, ja. Weil das war 9/11. Da ging eigentlich alles schief, was schief gehen kann. Ja. Und bis heute ist es für mich ein Wunder, dass es tatsächlich geklappt hat, aber es hat dann geklappt. Und damit ging dann nochmal ein sehr großer Abschnitt in meinem Leben los.
Man muss es nochmal festhalten, du hast, da sind wir wieder beim Mentor, in der Sendung viele heute sehr bekannte, immer noch sehr bekannte Comedians gehabt, männliche wie weibliche. Thorsten Sträter, Olaf Schubert, Mario Barth, du bist schuld an Mario Barth so ein bisschen, ne?
Ja.
Und Caroline Kebekus, Luke Mockridge, da hast du dann deine Mentorfunktion dann auch schon früh wahrgenommen. Yes, oder hast du denen nur die Bühne überlassen?
Ja und nein. Also ich glaube, wenn du viele von denen fragst, dann werden die auch sagen, der war ja kein Mentor, der hat uns die Bühne gegeben. Ich glaube schon, ein bisschen Mentor war ich schon. Also es ist schon eine Kunst, die zu überreden, das zu machen. Es ist auch ein bisschen, finde ich, wichtig, wie man etwas zusammenstellt. Ja, ich habe das so oft erzählt und wundere mich dann bei vielen Sendungen heutzutage oder Formaten, warum hat das denn keiner kapiert und übernommen? Ja, für mich ging es immer darum, wie kann ich Leute fördern? So, weil ich wollte eine Sendung haben. Und ich wollte die möglichst lange produzieren. Damit die möglichst lange produziert wird, muss die Location gut sein. Du machst aber keine 300 Sendungen, nur weil die Location gut ist, sondern du machst eine Sendung, weil die Leute gut sind. Was kann ich machen, um die Leute ins rechte Licht zu rücken? Diese Form von Mentoring habe ich sehr wohl gemacht. Erstmal haben sie mir in der Anfangszeit an der Bar danach auch immer zugehört. Aber wie man etwas besetzt, ist eine große Kunst. Und um etwas leuchten zu lassen, ganz platt gesagt, musst du die anderen ein bisschen positionieren. Also am Anfang kommt der Bekannte, damit die dranbleiben, dann kommt jemand, der richtig gut ist, dann kommt der Diamant, der ungeschliffene Diamant und dann kommt was Skurriles. Was man heute macht, ist, dass du alles gleichschaltest. Also du nimmst nur Junge, nur Frauen, nur irgendwie Migration. Und ich denke mir immer, warum? Du machst alles gleich. Also die Magie des Besonderen geht flöten.
Okay.
Wenn die alle jung sind, kannst du die nicht fordern. Wenn ich einen Jungen fördern will, muss ich ein paar andere drumherum setzen. Außerdem haben die anderen auch ein Recht auf Förderung. Ja? Ich habe nichts dagegen, wenn da nur Frauen sind. Ist ja vollkommen okay. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, finde ich es langweilig. Ja, ich möchte lachen. Ich möchte möglichst gut unterhalten werden und möglichst gut die Leute in Szene setzen. Und das war die Form von Mentoring, die ich sehr wohl enorm drauf hatte. Da bin ich felsenfest von auch überzeugt. Ob das die anderen immer sehen, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, es gab keine Sendung, die so viele Leute gefunden hat. Also irgendetwas muss ich damit schon zu tun gehabt haben.
Ja.
Das hat sich auch irgendwann aufgehört in dieser Schlagzahl. Aber TV Total, Raab war ein Riesenfan. Der hat sich immer ganz genau angeguckt, was sonntagsabends bei mir lief. Und dann hat er die Leute eingeladen. Ja und? Super, so muss es gehen. Und davon abgesehen, ich weiß, dass nicht immer alle auf Mario Barth stehen, aber der hat den Waschsalon abgeräumt. Wirklich abgeräumt. Mhm. Und wir hatten manchmal Besetzungen, Mario Barth, Hennes Bender, Bülent Ceylan, Olaf Schubert, Lisa Feller, dann Caroline. Das war in einer Show. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Aber die fingen halt alle an. Die kamen dahin. Und ich habe auch irgendwann gedacht, also wenn es so viele Talente gibt, dann muss es ja in Deutschland hunderttausende Talente geben. Nee, also die Talente haben sie schon da gefunden.
Auf wen bist du besonders stolz? Oder auch andersrum gesehen, gibt es irgendwie, wo du sagst, ey, der hätte eigentlich größer werden müssen?
Ach nein, da kann ich keine Namen nennen. Es gibt immer mal Leute, wo du, die du wahnsinnig gut fandest und dann hast du dich gewundert, dass sie es nicht ganz geschafft haben. Manchmal liegt es am Zeitgeist, manchmal liegt es auch an den Leuten. Ich finde erstmal, darfst du ja keinen Namen sagen. Ich habe früher immer gesagt, wer ist dein Lieblingskünstler oder Künstlerin? Habe ich immer gesagt, die ich noch nicht kenne, weil ich gerne lache und freue mich auf was Neues. Aber ich mochte Reinhard Grebes dieser Welt. Ich mochte Achim Knorr, kennt man gar nicht so häufig. Der ist so lustig. Den habe ich vor kurzem wieder gesehen. Olaf Schubert hat mich immer, da habe ich mich weggeschmissen. Ich fand auch Ingo Appelt großartig. Also Ingo in so einem kleinen Raum, das war immer ein Erlebnis. Und Mario Barth hat mich auch weggefegt. Ja, aber oft war es diese Besetzung, die es so skurril gemacht hat. Also wenn du so einen Konrad Stöckel und Luke oder und dann, das war es dann, was es dann wirklich so beeindruckend gemacht hatte. Bodo Wartke kam dann plötzlich, der hat das nicht oft gemacht, aber da waren manchmal so Pianisten, die waren in dieser Besetzung grandios, grandios.
Du hast das Format, ich glaube, bis 2013 gemacht und dann hast du es abgegeben. Und bevor wir jetzt dazu kommen, was du seitdem alles gemacht hast, gehen wir doch nochmal den kleinen Schritt zurück in die 90er Jahre. Also wir sind jetzt in der Zeit zwischen den Nibelungen und deiner grandiosen Idee für Nightwash. Da hast du so ein paar Dinge ausprobiert, möchte ich vielleicht sagen, rückblickend. Und ich möchte mit dir über Scheitern sprechen.
Also ich kann gut scheitern.
Ja.
Also ist das.
Oder, sagen wir, vielleicht verpasste Chancen. Du warst mal in einer Casting-Show als Kandidat, die hieß Showmaster.
Ja.
Und moderiert wurde das ganze Ding von Werner Schulze Erdl.
Erdl.
Genau. Und den kennt man noch, die einen oder anderen erinnern sich vom Familienduell und als ersten Ruckzuck diese geile Show mit den Kopfhörern, wo die sich gegenseitig anklopfen und irgendwie dann Begriffe erraten müssen. Und der hat das moderiert und da wurde sozusagen Germany's Next Showmaster gesucht und Rudi Carrell saß in der Jury. Also eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit, denke ich mal.
Ja, es war ja auch, ich habe dann eine Sendung gewonnen, bin dann dafür auch, durfte ich dann 14 Tage nach L.A. fliegen. Das war auch ganz toll. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass ich gewinnen werde. Es war nämlich der Showmaster, den die gesucht haben und eigentlich von all den Leuten war ich der Einzige, der, finde ich, dem wirklich entsprochen hat. Und ich habe auch haushoch da die erste Sendung gewonnen, weil ich natürlich ein bisschen singen, steppen kann. Dann habe ich was von Grease gesungen und bin mit dem Motorrad da durchgefahren. Und wir haben in Niederlanden aufgezeichnet, in Aalsmeer. Und Mittwochmorgen wurde festgelegt, dann im Studio, wer denn im Finale ist. Ein Sendeschluss war der Dienstag, also abends 0 Uhr. Rückblickend habe ich nie verstanden, wie das gehen soll, wenn man am Dienstagabend einsendet und am nächsten Morgen auswertet. Und ich bin dann in dieses Studio gefahren und das ganze Team hat mir also gratuliert. So, super, super, bis im Finale, drei Leute sind im Finale, super, super, machst du, alles cool, alles cool, alles cool. Und dann gehst du da auch so mit durch und denkst, boah, geil, jetzt starte ich auch mal so richtig durch. Und ich wollte ja eigentlich auch so ins Musical und so, das fand ich ja toll. Ja, dann sind die ersten zwei Jungs. Ich denke, die können doch nicht drei Jungs nehmen, da muss doch eine Frau kommen. Da wurde die, ich glaube, Sandra Ried, so eine Sängerin, die war dann Nummer drei und ich war plötzlich Nummer vier. Und ich so, und das ganze Team guckte mich an, hä? Wie ist das denn gekommen? Da haben die wohl über Nacht, so wurde dann kolportiert, erzählt, entschieden, nee, wir brauchen gar keinen Entertainer, wir brauchen einen klassischen Radiomoderator, wir suchen jemand anderes. Und dann haben die das Ganze umgeschmissen und haben einfach neu mal entschieden, wer gewinnt. Und so war ich dann statt Erster, also die hatten mir die Finalnummer schon geschrieben. Also alles so, also, und dann habe ich gesagt, was für ein abgekartetes Spiel, mich total aufgeregt. Und hinterher habe ich gedacht, naja, wenn du gewonnen hättest, hättest du dich nicht aufgeregt und es wäre genauso abgekartet gewesen. Ja, so war es dann. Ich bin dann nach L.A. geflogen mit einem Freund. Wir hatten wieder mal Riesenspaß gehabt und hinterher habe ich gedacht, ja. Ich kann auch nicht so gut singen, von daher war es auch in Ordnung.
Es ist meistens aus der Rückschau immer alles gut, wie es gekommen ist. Aber ich denke, die Erfahrung war bestimmt auch mal ganz cool. Dann, keine Ahnung, wie hast du Rudi Carrell da auch dann erlebt? Oder
ja, aber nur am Rande. Der hat da nur im Hintergrund da agiert. Ach, weißt du, dadurch, dass ich bis noch nicht vor so allzu langer Zeit immer nur dachte, das ist sowieso ein bisschen Glück, dass ich da reingerutscht bin, hat mich das wahnsinnig geärgert, aber ich habe immer so einen sportlichen Ansatz gehabt und war immer fest davon überzeugt, ich schaffe sowieso, die nächste Chance kommt dann sowieso. Ich habe kurz danach ein Projekt gehabt, das hat mich tatsächlich ein bisschen frustriert, quatscht mich, ich meine, ich war eine coole Socke damals, also wirklich, sah auch ganz gut aus und habe ja für Burger King dann Werbung gemacht. Also ist mir alles vor kurzem eingefallen, was ich alles gemacht habe, wo ich immer dachte, ey, du hast aber auch schräge Sachen in deinem Leben gemacht. Und dann hat mich jemand in der Kneipe in Köln angesprochen. Ja, MTV will jetzt mehr europäische Leute suchen. Wir haben gerade ein Casting von 400 Leuten gemacht. Kannst du Englisch? Ich so, klar kann ich Englisch. Freundin ist Amerikanerin, ich kann Englisch. So. Ja, dann hat er mit mir ein Video gedreht und dann haben die mich nach London eingeladen. Dann gab es da nochmal ein Casting und dann war ich plötzlich der Letzte. Und ich sollte...
Also der Letzte noch im Rennen war.
Ich sollte eine Sendung von Ray Cokes übernehmen, den ich sowieso grandios fand. Rückblick muss ich sagen, mein Englisch war leider eben noch nicht so gut. Ich war zwar mit einer Amerikanerin zusammen, die konnte aber perfekt Deutsch. Und heute würde ich das mit Sicherheit hinkriegen auf Englisch, aber damals so mittel. Aber und dann haben die im letzten, also wirklich, wir haben schon eine Wohnung gesucht in London. Also es war das Coolste vom Coolsten. Das hätte ich gerne gemacht. Ja. Dann haben sie eine Puppe genommen. Ja? Mit Ray Cokes, den ich immer gut fand, bin ich dann vor ein paar Jahren wieder zusammengekommen. Dem habe ich dann jetzt wieder geholfen, nochmal so ein paar Projekte zu starten, habe dem ein paar Kontakte hergestellt. Den ich nach wie vor als einen grandiosen Menschen empfinde. Aber das war tatsächlich mein großer Traum. Das hätte ich für mein Leben gerne gemacht.
Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, für die jüngeren Menschen, die uns hoffentlich auch zuhören, MTV war damals natürlich auch der Sender. Ne?
Das war es Nonplusultra international und es ging ja nur um Musikvideos, also die ganzen Reality-Shows gab es gar nicht.
Ich glaube, MTV hat jetzt vor kurzem erst aufgehört, Musikvideos zu spielen, also jetzt endgültig.
Ja, aber das war
damals
halt
war das Musikfernsehen.
Das war Musikfernsehen von YouTube. Alle haben es geguckt, wenn du das irgendwie gucken konntest. Und dann warst du wirklich das Coolste vom Coolsten und dann hätte ich in London gesessen, so... ja, nur, seien wir ehrlich, du wärst halt Moderator gewesen. Also du wärst ein Dienstleister, du wärst angestellt und dann hätten sie sich irgendwann rausgeschmissen, was anderes geholt. dieses ganze Scheitern, ich habe in den 90ern wahnsinnig viel, also jetzt nicht Milliarden oder nicht mal, vielleicht noch nicht mal Millionen, aber ich habe echt viel Geld verdient, weil ich wahnsinnig viel gearbeitet habe. Für große Messen, moderiert, Regie geführt, aber immer mit so einem Überlebensdruck. Hm. Ich wusste nie, wie es im Herbst aussieht. Der Sommer war das Schrecklichste. Alle hatten Urlaub und im Sommer, meine Frau, alle, die sind immer wahnsinnig geworden, weil ich wahnsinnig geworden bin, weil ich wieder nicht wusste, wie geht es denn jetzt weiter? Hm. Aber mein Kollege, der Ralf, der hatte schon Brainpool jetzt gegründet, der war so richtig gemachter Mann und ich kämpfte mich da von Projekt zu Projekt. Alle, die mich kannten, sagten, boah, was hast du denn da wieder gemacht? Wie geil ist das denn? Wie viel Geld verdienst du denn da wieder? Ja, da habe ich mal wieder mit so einem Riesending, habe ich wieder Geld verdient, aber gefühlt wusste ich nie, wie es weitergeht. Hm. Deswegen waren die 90er, so ab 94, 95 bis eben kurz vor Nightwatch, wahnsinnig aufwühlend. Ja.
Ich quetsche jetzt noch eine aufwühlende Anekdote rein, die ich gehört habe. Und zwar, dass die Nibelungen mit dir natürlich im Gespräch sogar waren, für RTL Samstagnacht den Cast zu stellen.
Ja, also das wurde uns so nahegebracht. Also wir waren ja wirklich wir hatten eine Sendung in der ARD, Brennende Herzen. Mhm. Weiß kein Mensch mehr.
Das war Radio Bremen, glaube ich.
Radio Bremen, vorher lief eine Sendung von Harald Schmidt. Also wir waren immer so kurz hinter Harald Schmidt und sind davon ausgegangen, dass wir danach das übernehmen. Wir waren aber keine Solisten. Und wir waren auch leider keine Schauspieler, sondern wir waren wir. Wir haben alles aus unserem Kosmos gesogen und waren gar nicht in der Lage, solche Rollen zu spielen. Natürlich hat RTL dann auf einen Cast gesetzt und nicht auf uns.
Man muss ja auch sagen, da sind legendäre Leute auch dabei gewesen oder dann auch aus hervorgegangen.
Legendär.
Also, wen haben wir da gehabt? Olli Dittrich, Wiegald Boning, also, Mirko Nonchef.
Großartig.
RIP. Und die andere Show, die dann noch die Konkurrenz war, zu dem Zeitpunkt war ja dann, glaube ich, die Sat.1-Wochenshow.
Genau, und das hat der Ralf produziert.
Lück.
Ja, ne? Genau.
Also das war diese Zeit. Ne?
Das war die Zeit. Ja. Und die hat dann der Ralf, mein Kollege, produziert. Und da bin ich dann wiederum nicht reingekommen, weil wir dann auch eine Zeit lang so ein bisschen, ja, so. Und das war dann hart. Also das war, für mich war das eine echt brutale Zeit. Ja, weil um mich herum ging alles durch die Decke, alles, was wir eigentlich schon mal gestartet haben. Also wir waren eigentlich die Boybands der deutschen Comedy-Szene, ja. Und dann sind die alle durch die Decke gegangen und der einzige Depp, der so ein bisschen daneben stand und immer Haltung bewahren musste, war gefühlt ich. Ja, und dann habe ich Nightwatch gegründet und dann war ich wieder dabei.
Ja, manchmal ist es ja so, dass die Pioniere so ein bisschen dann hinten anstehen. Aber gehen wir wieder zurück zu Nightwatch. Du hast das bis 2013 gemacht und warst aber auch dann bei Brainpool schon Geschäftsführer, ich glaube.
Für Brainpool Live. Also ich, Brainpool hat mich gekauft zu 8 und ich habe dann Brainpool Live aufgebaut. Und das ist eigentlich von allen Brainpool-Sachen die heute noch funktioniert, weil die waren wirklich clever, die haben Fernsehen produziert und es gab zwei Welten, digital und live. Digital ist natürlich in vielerlei Hinsicht die Zukunft, aber ich glaube, das glaubte ich damals auch, live wird immer funktionieren, auch dank meines BWL-Studiums, weil auch schon in den 80ern ging es darum, was machen wir, wenn wir weniger arbeiten? Wie verbringen wir unsere Zeit? Mhm. Ja? Egal wie effektiv wir arbeiten, wie Workflows und Prozesse aussehen, der Tag hat 24 Stunden, Menschen müssen sich beschäftigen, wir werden älter. Also für mich war das immer Touristik und Unterhaltung. Und so war das auch in diesen Nullerjahren. Alle haben auf digital gebaut, finde ich vollkommen richtig. Aber ich habe gedacht, live wird es immer geben. Und das gibt auch sozial, also aus so einem sozialen Gefüge, ist es eine ganz wichtige Komponente, zusammen zu sitzen, zusammen zu lachen. Und so habe ich halt für die Brainpool Live aufgebaut. Mhm. Wir wollten eigentlich so Stand-Up-Clubs gründen. Das haben sie jetzt endlich gemacht, damals leider nicht. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich dann nach 5 Jahren auch nicht mehr so richtig Bock hatte. Also ich hatte nicht wirklich Bock auf einen Konzern. Ich fand auch, dass ich bei Nightwatch alles gegeben habe und alles gesetzt habe. Und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass die Marke so lang wie möglich weitergeht.
Es gibt sie ja noch.
Genau. Und
die sind 25. Jahr jetzt, ne?
Ja, genau. Aber bei mir ist es so, ich hab so ein bisschen ADHS, muss man, so ist es nun mal auch. Das hat viele, viele Vorteile und viele Nachteile. Ich muss mich unfassbar konzentrieren, aber ich langweile mich auch hin und wieder mal und dann fange ich gerne auch mal wieder was Neues an.
Das heißt, du siehst ein Projekt und hast das andere vielleicht...
Ja, und ich finde aber auch, und da ist, das hat jetzt nichts mit ADS zu tun oder Hyperaktivität, ich finde, man muss auch mal Dinge beenden, um was Neues zu machen. Und das heißt nicht, dass du direkt auf demselben Level weitermachen kannst, aber da schließt sich ja Kreis, ich gebe gerne Sachen auch weiter, aber ich habe auch gerne ein spannendes Leben. Also ich habe immer gedacht, das ist mein einziges Leben und ich versuche möglichst häufig das zu machen, was mich interessiert und wo ich auch ein bisschen was weitergeben kann. Und das führt halt dazu, dass ich auch gelegentlich mal Projekte beende und was Neues anfange. Ich werde da familiär unterstützt, aber auch manchmal schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ach, muss das denn jetzt sein? Jetzt mach doch mal das bis zum Ende. Und ich sage mal, Leute, also ich habe schon Sachen sehr lange durchgezogen und ich muss nicht Sachen ein Leben lang durchziehen.
Ja,
aber ich bin ja nicht geschieden. Ich bin ja seit 30 Jahren verheiratet und alle haben gesagt, wie hast du denn das geschafft? Und habe ich gesagt, ja, ich kann sehr, sehr loyal sein.
Wahrscheinlich haben viele bei... am Ende von, oder als du es abgegeben hast, von Nightwatch gesagt, hey, wie kann der nur?
Genau, eigentlich haben es ganz wenige verstanden. Natürlich hinterfragst du dich da häufiger mal. Aber weiß ich nicht, mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich es vielleicht anders gemacht, ja. Aber ich weine da jetzt keine Träne hinter nach, sondern... Also ich finde das, ich freue mich jedes Mal, wenn Leute sagen, sind Sie nicht dieser mit dem Smoking da? Ja, so.
Und aus dann, der Burger King-Werbung?
Genau, so genau. Das weiß niemand mehr außer meiner Tochter. Die hat nämlich die VHS-Kassette gefunden. Die hat sich weggeschmissen. Die hatte ich gefragt, wie sahst du denn aus? Sag ich, hör mal, ich war Mr. Cool.
Ich habe sehr gelacht. Ich wäre nie drauf gekommen, dich mit Burger King in Verbindung zu bringen, weil als du das gerade gesagt hast, habe ich irgendwie auch ein Bild vor Augen gehabt, aber es ist unscharf, sage ich mal.
Ja, es ist wie so ein deutscher früher Hip-Hopper, sah ich aus, mit Kappe und allem. Es war so geil.
Du warst auch im Ballermann 6 dabei, ne?
Ja, das ist eines meiner. Ich habe tatsächlich ein paar Filme, so kleine Rollen gespielt, aber Ballermann 6, ich war der Stuart. Und es gibt Leute, die kennen mich nur davon. Dieser Sind Sie nicht dieser Stuart von Ballermann 6?
Also wer diese Perle des deutschen Kinos nicht kennt, Tom Gerhardt.
Grandios. Ist das nicht, also der Film ist wirklich genial. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe den vor kurzem mir nochmal angeguckt. Ich habe gelacht, ich habe durchgängig gelacht.
Nehme ich mir auch mal wieder vor. Ich habe den auch, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, mindestens.
Meine Rolle ist grandios. Ich bin in der Zeit danach mehrmals in Fliegern begrüßt worden von der ganzen Flugbegleitung, von dem Team, weil sie haben unseren Ruf aufrechterhalten. Das sah gut aus als Flugbegleiter und das war super lustig. Hier ist unser Ehrenflugbegleiter, Knacki Deuser, fliegt heute
sehr
mit
schön,
uns.
Sehr schön. Lass uns darauf zurückkommen, auf deine Mentorenrolle, die du jetzt im Moment wieder stark mir fällt nur das englische Wort an, embraced. Du hast eine Agentur, du machst Coaching für Profis, du machst Formatentwicklung, du berätst aber auch Unternehmen. Was hast du damit auf sich?
Ich kann's.
Ja, okay.
Nein, ganz so viel ist es gar nicht mehr. Also man muss jetzt sagen, ich habe eine Managementagentur gehabt, sogar mehrmals. Also auch bei Brainpool haben wir die gegründet, weil ich immer an die Leute rankam und ganz gute Tipps geben kann. Ich persönlich bin aber kein Manager. Das ist tatsächlich einer meiner ganz großen Schwachpunkte, weil ich da auch keinen Bock drauf habe. Ich habe keinen Bock, Händchenhalter zu sein und mitzufahren. Ich bin ein unglaublich guter Berater und Stratege. Ich kenne diesen Markt und mir fällt immer etwas ein. Und jetzt habe ich gerade die letzte Agentur weitergegeben. Da bin ich endgültig da draußen. Was ich gerne mache, ist... Ich habe immer Stagehacks, ein Buch geschrieben. Über Stagehacks findest du das auch. Und das sind die Stagehacks, also Bühnenhacks.
Wir verlinken das mal in den Shownotes.
Das ist für alle was. Es ist nicht für Profis.
Ja.
Und habe dann eigentlich über Jahre so einen Weg entwickelt, souverän, sympathisch, spektakulär. Das ist mein Weg, wie ich den Leuten versuche, ein bisschen beizubringen, dass Bühne funktioniert, dass Auftreten, Humor das ist kein genetischer Defekt. Das ist tatsächlich ganz viel Handwerk. Und um heute erfolgreich oder glücklich zu sein, finde ich, musst du in der Lage sein zu kommunizieren. Ob du das live machst oder Social Media oder im Videocall, spielt doch keine Rolle. Ob du das in der Schule machst, auf der Bühne machst, im Job machst. Und es gibt viel mehr Regeln, als man glaubt. Und ich versuche das stressfrei den Leuten beizubringen. Also über so ganz klare Erkenntnisse, dass du das eben nachhaltig mitmachst. Mache ich da wahnsinnig viele Kurse? Nein, mache ich nicht. Ich mache das für ein paar Unternehmen, ich mache das für die IHKs. So, das mache ich unglaublich gerne. Und dann kommen tatsächlich Einzelleute. Aber dann kommen Profis. Entweder ich mache so ein Mini-Coaching, dass ich so in 2-3 Stunden das durchgehe.
Kannst du Namen nennen?
Nee, kann ich nicht. Ich habe mit wahnsinnig vielen Profis gemacht, vom Boxen, die Weltmeister waren. Wir haben dann für Mario Basler eine Show entwickelt. Also da habe ich Mario Basler weniger gecoacht, aber ich habe ihm eine Show gebaut.
Kann man den coachen überhaupt?
Ja, das kann man, weil das geht manchmal auch darum, dass du die Leute so nimmst, wie sie sind. Ich kann ja keinem, ich kann ihm ja kein neues Leben geben, sondern ich muss überlegen, wie kann ich dieses Leben so strukturieren, dass er mit seinen Fähigkeiten das erzählt, weil der ist sehr unterhaltsam und er ist sehr nett zu seinem Publikum. Das ist mir zum Beispiel enorm wichtig.
Ja.
Wenn ich merke, dass jemand nett zu seinem Publikum ist, dann kann ich da helfen. Dann kann ich sagen, pass mal auf, wir bauen das so und so, stell doch vielleicht mal die eine oder andere Frage mehr oder wir bereiten mal Fragen vor. Und so muss man überlegen, wie kann ich jemandem helfen? Und wenn du zum Beispiel mit Leuten aus Unternehmen arbeitest, manchmal fehlt den Leuten ein Mindset, die Art und Weise, ob ich mit einem Mikro arbeite oder nicht. Einer der ganz wenigen, pass mal auf, ganz simpler Trick. Egal, wer das jetzt hört, ihr müsst irgendwo ein Gespräch führen oder was erzählen. Ihr müsst ein klares Zeichen geben, dass ihr zu Ende seid.
Mhm.
Danke.
Verstehe.
Woher sollen die Leute wissen, dass ihr zu Ende gekommen seid? Die kennen nicht euren Text. Und das sind solche Mini-Punkte, einfach mal Danke zu sagen, zu nicken, zum auf einmal reagieren die, stellen eine Frage, klatschen, lächeln.
Ja.
Und da denken wir oft nicht dran.
Da sprichst du was an. Also wie oft ist man in irgendwelchen Zoom- oder MS-Teams-Calls und die Leute reden irgendwas und die Hälfte nickt schon halb ein und dann ist irgendwann plötzlich der Satz zu Ende und alle so, oh Gott, es geht weiter.
Exakt.
Da hätte ein Danke für die Aufmerksamkeit, hätte vielleicht geholfen.
Ja, du musst nur Mini-Zeichen setzen, aber dieses Strukturieren. Mein Video-Call-Hack. Ganz simpel. Wenn du live was erzählst, dann weißt du, ich fange jetzt an. Was passiert bei jeder Videokonferenz?
Ja, alle haben noch nicht die Kamera an.
Exakt. Es geht nie los, wenn es losgehen
nicht,
soll.
Sieht man nicht.
Wenn mehr als 2 Leute dran beteiligt sind, geht was schief. Ja, es ist die Kamera noch nicht an, noch nicht da. Also die Person, die es schafft, diese bisschen unangenehme Pause zu überspielen, die es in der Lage ist, mit einem kleinen bisschen Smalltalk, so ein bisschen, ah, das geht gleich weiter, wie ist bei euch das Wetter, schneit's denn? Ja gut, im Juni ist es ziemlich unwahrscheinlich, hahaha. Damit hast du sofort, sagen wir mal, die Fäden zusammengezogen, hast diese Pause überspielt, alle fühlen sich ein bisschen angenehmer, aber du wirst wahrgenommen als jemand, der die Situation leitet und rettet. Und das sind das sind Verständnissachen. Es spielt keine Rolle, welchen Akzent du hast, wie du sprichst. Das ist eher Mindset. Ja? Gespräch, es gibt ein Mikrofon und irgendeiner kommt immer und sagt, ich brauche kein Mikrofon.
Mhm.
So, erstmal weißt du das nicht, wie du hinten gehört wirst, aber die Botschaft ist, ich habe eine ausgebildete Stimme und ihr nicht.
Mhm.
Macht dich das wirklich so viel sympathischer? Wäre ich mir nicht sicher.
Ja.
Aber woher sollen die das denn wissen?
Hm.
Das sagt ja nie jemand. Und okay. Das ist Auftrittsbühnen-Mindset. Und das kann dir dein Leben so viel einfacher machen und deine Wirkung unglaublich nach oben schieben. Und das erzähle ich dir, ehrlich gesagt, in 1,5-2 Stunden, weil ich habe dann so Top 5, Top 10 und dann gehst du raus und denkst, ach so, ja, dafür habe ich aber 40 Jahre gebraucht.
Okay. Wir werden diesen Podcast nicht beenden ohne den Blick nach vorne. Was ist von dir zu erwarten demnächst? Aber ich möchte trotzdem noch kurz einen kleinen Umweg gehen. Hast du dich zuletzt mal selbst gegoogelt?
Habe ich mich zuletzt gegoogelt? Nee, habe ich nicht.
Musst du mal machen, weil da bin ich jetzt spontan auf dieses Thema gekommen. Das Thema im Humor, im Political Correctness und Zeitgeist. Wenn man Knacki Deuser googelt, dann taucht jetzt ein 2 Wochen alter YouTube-Clip auf.
Mhm.
Das ist aber ein 20 Jahre alter Auftritt, den das ZDF Comedy jetzt nochmal neu hochgeladen hat. Und das ist ein Auftritt beim Dreisat-Festival.
Ja.
Wie gesagt, von 2005 über Polizeigewalt also es ist ein Sketch von dir, ein Stand-Up-Ding in Amerika, also 2005. Das ist natürlich jetzt vor ICE in Amerika, ballert Leute tot und diesen ganzen George Floyd und Geschichten und da kann jetzt keiner was dafür. Aber da kann man sehr gut dran sehen, wie schlecht manchmal auch Humor altert. Hast du das zufällig im Kopf, was das gewesen ist?
Ich kenne die Nummer, die war ja super, super
die
lustig.
Die kam auch super an 2005.
Ja, die kam super an, aber es kann sein, dass die jetzt anders ankommt. Ich weiß nicht, dass Humor, also nochmal, Humor altert, das ist einfach klar. Mhm. Also die Themen altern, nicht wie du die Sachen erzählst. Weil eigentlich ging es eher um das, was mich heute auch interessiert, wie Amis und Deutsche vom Geist an Sachen rangehen, einfach offener oder pessimistischer. Aber würdest du heute noch mal über Eis oder so Witze machen, wie die schießen, würdest du mit Sicherheit nicht mehr machen. Aber habe ich tatsächlich nicht gegoogelt. Ich habe auch jetzt nicht mitgekriegt, dass dann irgendwie ein Shitstorm losgetreten worden ist. Also so wichtig war es dann anscheinend ja doch nicht.
Nee, um Gottes Willen, es geht jetzt auch nicht um Kritik, sondern einfach,
ich fand das ein gutes Beispiel zu sehen, okay. Ich würde die Nummer heute mit Sicherheit nicht mehr so spielen. Ja. Nie im Leben. Ich bin eigentlich bin ich schon ziemlich political correct gewesen. Also ich finde so eine gewisse Correctness, hat sich schon, es gab Sachen, die habe ich noch nie in meinem Leben ausgesprochen oder gesagt. Mich hörst du auch nicht jammern, man kann ja nichts mehr sagen. Ich denke immer, man kann alles sagen, du musst nur die Konsequenzen tragen. Und wenn du das Falsche gesagt hast, dann musst du halt die Konsequenz aushalten.
Stimmt.
Aber der Gedanke, fair zu sein, ist vollkommen berechtigt. Nur hundertprozentige Gerechtigkeit und Fairness gibt es einfach nicht. Weil wenn du einmal anfängst, wo hörst du denn auf? Mhm. Ja? Also du bist, wenn du dich mit Humor beschäftigst, kann es immer mal sein, dass du in irgendeine Fettnäpfchen reintrittst. Das musst du einfach mit umgehen. Und wenn die Leute manchmal auch nicht verstehen, weil wie du das erzählst und meinst, also weiß ich nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja, aber
der Zeitgeist ändert sich einfach. Fällt dir irgendein Künstler ein, wo du sagen würdest, boah, der hat es heute schwieriger als vor 20, 25 Jahren oder irgendein Programm? Spontan?
Ach ja, nee, was soll ich dann da Namen nennen? Da wissen wir genug Leute. Mhm. Also ich finde dieses ganze Rumgejammere über, was man nicht mehr machen kann, finde ich, also ganz ehrlich, da gingen mir ältere Comedians aber schon vor 20 Jahren schon auf den Keks, die über die Jungen gelästert haben. Es gibt immer Ältere, die fördern und es gibt Ältere, die lästern.
Mhm. Du wolltest lieber zu den Ersten
gehören. Ich wollte zu den Ersten gehören, weil ich erstmal auch gerne lache. Und was soll ich denn lästern? Ich hatte doch schon eine Karriere. Ihr habt doch Sachen gemacht. Sollen die das doch anders machen als ich?
Dann lassen wir es dabei. Und gehen, du hattest nicht nur eine Karriere, du bist gerade auch dabei, eine alte Karriere wieder hervorzukramen und wieder zu beleben. Die nie gelungen gibt es wieder. Im letzten Jahr auch schon auf Tour gegangen. Und es soll weitergehen.
Ja, definitiv. Also die nie gelungen haben viel, viel, viel bewirkt. Wir haben letztes Jahr in Köln gespielt, wir spielen dieses Jahr 2026 noch zweimal und dann irgendwie jetzt hier in der Koblenzer Umgebung. Wir suchen gerade händeringend, wo wir denn hingehen, weil die Produktion ist leider etwas sehr groß geraten. Mhm. Also wir sind wieder in der alten Besetzung mit Ralf Günther, Roberto Capitoni, Andreas Grimm.
Und wie ist das so?
Es war super lustig, wir sind so lustig. Also sorry, wir sind so lustig. Aber was wir gemacht haben, dass demnächst dann auch Bilder gibt, wir haben unser altes Bühnenbild genommen und haben dort quasi eine Videowall eingebaut mit Videopanels. Das hat man aber am Anfang nicht gesehen. Und das war so grandios, weil wir haben eigentlich ein Bild von dem alten Bühnenbild drüber gelegt und plötzlich fing unser Bühnenbild an, Texte, Bilder, wir haben Videos draufgeworfen, Filme drauf abgespielt. Das war leider nur unglaublich teuer. Wir mussten das Bühnenbild irgendwie sozusagen herstellen und 3 Tage lang programmieren. Jetzt sind wir am Überlegen, wie wir das wieder schaffen. Mhm. Also wir werden spielen im Oktober, das kriegt man dann raus, die nie gelungen als Homepage, gibt es wieder Insta, wir sind jetzt ganz modern, weil das mir aber so einen enormen Spaß gemacht hat, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich nicht auch wieder für mich wieder spiele, weil offiziell habe ich 2019 eigentlich so still und heimlich so ein bisschen das Tourleben ad acta gelegt, habe noch ein paar Projekte in der Corona-Zeit gemacht und halte für Unternehmen viele Vorträge. So Humor, Intelligenz, Future Skill, alles so über Humor und wie man das Mindset so für Mental Health und Kreativität nutzen kann. Alles super, kommen auch immer wieder welche. Aber habe ich gedacht, Mann, ey, das könnte ich doch so Hammer auf die Bühne wieder umsetzen. Habe mit einer befreundeten Agentur gesprochen und die, ja. Und ich war dann schon so kritisch, ich sagte, ja, weißt du, will da denn überhaupt jemand, bucht das jemand? Naja, ich fange jetzt im Oktober an, Ende November irgendwo ist die Premiere und ich habe für 2027, glaube ich, an die 20 Termine und das heißt dann nicht jammern, lächeln.
Also Knackidäuser Solo
gibt's
dann
ja,
ab Herbst?
Ab Herbst, diesen Jahres fangen die vor. Es wird jetzt, die Homepage ist jetzt on, gibt's doch schon, kann man schon Tickets kaufen und ich setze mich halt mit diesem Thema Humorintelligenz auseinander. Ich erkläre auch was. Aber natürlich ist das unterhalten. Das sind tatsächlich eigentlich 40 Jahre, die ich gelernt habe.
Pro Seminar Humor.
Ja, das ist so Humorintelligenz. Ja, okay. Weil das ist das, was wir brauchen. Wahrscheinlich, das ist Mental Health, ja. Wie du mit Stress, mit Trauer umgehst. Es ist Kreativität. Wir sind so viel. Neue Ideen sind nie das Problem. Mhm. Es geht immer um die Umsetzung. Aber wenn es in Deutschland lustig ist, trauen wir dem Braten nicht.
Okay.
Verstehst du? Überall auf der Welt werden Komiker Präsidenten. Nur in Deutschland nicht.
Ob das immer so gut ist?
Ja, das ist doch keine Frage. Aber ich sage dann immer, Spaß haben ist keine deutsche Kernkompetenz. Wir müssen entscheiden, wer hat Schuld. Mhm. Und, wenn du mich schon mal reden lässt, ich habe so jetzt gedacht, komm, Anfang 60 ist der richtige Zeitpunkt, Startups zu starten. Mhm. Also das heißt, ich gehe wieder auf Tour.
Okay.
Die in die Lungen gibt's. Und ich habe aus meinem großen Hobby, dem Laufen, das war ja immer meine andere Leidenschaft, jetzt auch noch einen Podcast gemacht mit Tempolauf und Torte, wo ich um diesen Spagat ambitioniert Leben, Karriere spreche mit einem guten Lauffreund.
Der Knackidäuser Werbeblock.
Ja.
Nee, ist okay.
Ich
wäre auch noch drauf zu sprechen gekommen zum Ende des Podcasts.
Nein.
Du bist ja passionierter Läufer tatsächlich.
Ja.
Und bist auch durchaus, nimmst auch an Wettkämpfen sogar teil, ne?
Ja. 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 Kommt aber aus Koblenz. Ich war hier beim SSC Koblenz-Karthause. Ich war in der Jugend ganz gut, bin auch so deutsche Meisterschaften gelaufen. War Rheinland-Pfalz-Meister. Also es war, eigentlich war das, das war mein ganz großer Traum.
Ah, doch nicht Aushilfsbiedel und Lehrer, sondern vielleicht doch
Lehrer schon, aber als Karriere war eigentlich der Sport eher mein ganz großer Traum als das Humor. Und in Humor bin ich reingerutscht. Bin dann vor 9 Jahren, habe ich mit dem Laufen wieder begonnen, war jetzt schon 2-mal bei den Masters, den Senioren-Weltmeisterschaften.
Senioren.
Das klingt so schrecklich, ja. Als ob wir mit Rollatoren laufen.
Ich bin 41 und spiele Basketball bei den alten Herren.
Exakt.
Ja.
So. Das heißt dann Masters. Ja. So. Und eine lustige Geschichte, ab der Altersgruppe M60, also in der ich mich befinde, gibt es bei den Mittelstrecken und bei den Sprints nicht nur eine Starterpistole, sondern auch eine Flagge.
Okay, falls was nicht mehr hört, oder was? Alle Hörgeräte auf 9, jetzt der Start erfolgt in 5 Minuten. Okay, aber so weit bist du noch nicht.
Nee, aber ich
höre. Du hörst den Schuss noch. Du hast
ja,
den Schuss noch
ich
gehört.
Ich habe den Schuss noch gehört, aber ich höre schon deutlich schlechter als früher.
Ja gut, das bleibt nicht aus ab gewissem Alter. Ja gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Danke für das Gespräch. Wir sind durch mit dieser Folge. Erzähl mal. Zu Gast war Mr. Nightwash himself, Knackidäuser. Danke, dass du da warst.
Ja, super, dass ihr mich eingeladen habt. Also, das ist meine Heimatstadt, hier komme ich immer hin.
Super. Mehr Folgen, erzähl mal, gibt's auf rheinzeitung.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.